Und Thomas ist immer eine gute Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Alles fein.
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world.
Bleib mir noch hier zu sagen, bei Ihrer mentalen Analyse. Bleib mir nur zu sagen, dass mir nichts in keiner gefällt.
Es ist endlich geschafft. 104 Spiele. Ich glaube, insgesamt 5 Wochen. Zu viele Skandale, viel zu viele schlechte Spiele, viel zu viele Schiedsrichter-Fehlentscheidungen und mal wieder viel zu viel Kritik und Nerven gelassen an der DFB-Nationalmannschaft. Aber wir haben es geschafft. Die WM 2026 ist Geschichte und damit auch das WM-Spezial von Dreierkette VBH. Noch eine letzte Folge müssen wir natürlich auf euch hier noch aufnehmen. Einmal noch zaubern für euch diesen Sommer, bevor wir auch in die wohlverdiente Sommerpause gehen. The Last Dance von Dreierkette VBH WM-Spezial. Und das mal wieder in voller Besetzung. Hallihallo und herzlich willkommen, meine zwei Kollegen am Mikrofon. Mein lieber Brian, ich grüße dich. Ich schicke ganz liebe Grüße in den Bodensee.
Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, euch zu sehen.
Wie geht's dir?
Soweit gut, das ist gerade meine Standardantwort, soweit. Ich impliziere gar nicht, worauf ich dann hinaus will, aber soweit geht's mir gut, ja.
Brian lässt damit offen, wovon es abhängt, ob es ihm gut geht oder schlecht geht. Von Hannes weiß ich, er ist müde, so schaut er auch aus. Er sieht aus, als hätte ihn ein Bus oder auch ein ICE zwischen dem Schwarzwald und Berlin überfahren. Mein lieber Hannes, wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
Es kickt so langsam ein bisschen mehr. Den ganzen Tag unter Strom gewesen und jetzt kam ich gerade nach Hause und ich fahre so runter. Bin müde, aber ich freue mich auf die Aufnahme, weil das ist so entspannend, obwohl ich bin mir sicher, dass wir dann relativ unentspannte Themen ansprechen werden, aber es geht gerade, ich freue mich sehr, aber wenn ihr mich mal kurz wegnicken seht, dann schreit ganz laut ins Mikro.
Man muss dazu sagen, Hannes ist gestern Nacht die Nacht durch von seiner Familie im Schwarzwald nach Berlin und heute Morgen eisern arbeiten gegangen.
Herzlich willkommen.
Ja, ganz kurz, an der Stelle, ich habe es zum zweiten Mal in meinem Leben nicht geschafft, im Schlafzug einen Schlafplatz zu reservieren, weil die ausgebucht waren. Das heißt, ich saß im Abteil, wo man sich so gegenüber sitzt. Und das ist cool, weil du guckst die Person halt die ganze Zeit an. Weißt du, manchmal machst du die Augen zu und denkst dir, okay, komm, sie schaut gerade nicht und wir sehen uns wieder. Ja, ich bin immer noch da. Ja, vor 3 Stunden auch. Ja, jetzt auch immer noch.
Nimm doch einmal Geld in die Hand und kauf den Liegewagen-Ticket. Das kann nicht so schwierig sein.
Die waren ja ausgebucht, das war ja das Ding. Und ich habe auch gesehen, warum. Es waren 2 oder 3 Abi-Klassen aus Freiburg. Lieber Noah, in deine Richtung geht hier die Kritik. Weil ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, weil es waren so wirklich viele Kids, sage ich an der Stelle, weil es mittlerweile auch alle 10 Jahre jünger als wir. Und dann habe ich so 2, 3 Leute identifiziert, die eher so aussahen wie unsere Eltern. Und habe gefragt, hey, was ist das hier eigentlich? Seid ihr die Hillsong Church oder irgendeine Sekte? Und hat der eine gesagt, nee, wir haben Abifahrt oder irgendeine Studienfahrt. Und ich so, okay, ja, dann wird das richtig witzig. Und es war auch so, weil natürlich Abifahrt, die haben nicht eine Sekunde Ruhe gegeben. Aber ich gebe jetzt Ruhe von mir, wir machen weiter. Weltmeisterschaft, Spezial, es ist zu Ende. Let's go.
Warum sind die nicht geflogen, Langweiler? Na gut, dann lass uns darüber die WM sprechen. Lass uns darüber die WM sprechen. Wir schreiben Zeitstempel Montagabend, 20. Juli, 20.17 Uhr. Es ist noch keine 24 Stunden her, dass die Spanier sich nach 2010 mal wieder zum Weltmeister gekürt haben. In einem Spiel, das Sondergleichen an Langweiligkeit sucht, ist wirklich an Unspektakulärheit überhaupt nichts zu überbieten. Dafür an Unsportlichkeit hat es doch deutlich geglänzt. Deshalb bin ich ganz gespannt, was ihr beide dazu sagt. Brian, war es das langweiligste WM-Finale aller Zeiten?
Gute Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn so viele... Leute, mal ganz kurz. Ich habe die letzten Folgen ja... Ich höre ja eigentlich fast jede Folge auch nochmal nach. Das Wort ehrlicherweise... Es ist in meinem Wortschatz nicht mehr wegzudenken. Es ist wirklich krank.
Ja, du bist halt ein ehrlicher Mann.
Ist halt ein Freiburger.
Es ist wirklich, was haben wir bei der Live-Podcast-Aufnahme nochmal für ein Wort gehabt, was Bingo-Wort war? Dementsprechend,
sicher?
Ja, dementsprechend, oder? Meine ich.
Das weiß ich nicht mehr.
Wie auch immer, also es war auf jeden Fall kein spannendes Finale. Ich finde, am Ende hat es dann so ein bisschen noch einen gewissen Gewalt gegeben, weil es dann doch hin und her ging. Aber die Argentinier, ich weiß nicht, ob sie wussten, dass sie im WM-Finale gespielt haben, aber sie haben jetzt nicht teilgenommen, was vielleicht aber auch für Spanien spricht, weil sie einfach wahrscheinlich auch sehr gut die Angriffe unterbunden haben. Das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen. Insgesamt ist es aber so, dass es für mich kein besonders ansehnliches Spiel war. Also es war nicht, hat irgendwie, finde ich, zu dieser Weltmeisterschaft dann auch ganz gut gepasst. Spielerisch ist nicht besonders wertvoll, aber in dem Sinn war es okay. Und letztlich bin ich froh, dass jetzt, sage ich mal, noch das Team gewonnen hat, was verdient, also hat Spanien verdient gewonnen. Das sind wir einfach mal auf jeden Fall so da, sag ich jetzt mal.
Ich weiß auch nicht, was ich... hast dich mal wieder klassisch verzettelt oder warum lachst du?
Bro, okay. weil hier komm, Nachrichten komm eintrudeln, rein. Über die ich privat nicht, die ich hier offen nicht sprechen darf.
Also komm, jetzt, ich wahre mal hier ein Stück weit wenigstens etwas Professionalität noch in dieser letzten,
bitte. Sorry.
Dieser allerletzten WM-Folge. Also gut, du hast absolut richtig gesagt, Spanien gewinnt zu Recht, es war ein unfassbar schlechtes Finale und vor allem hast du ein sehr richtiges Wort gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Argentinier wussten, dass sie Teil dieses Finals sind. Ich würde dir da zustimmen, ich glaube, die waren sich nicht sicher, ob sie Teil davon sind, weil sie sich, glaube ich, selber gefragt haben, wie sie da gelandet sind. Also ich glaube, sie können selber nicht nachvollziehen, wie sie es überhaupt hinbekommen haben mit diesem Fußball. Also Entschuldigung, da kann ich den RSV Ermingen hinstellen. Liebe Grüße gehen raus und die hätten besser performt. Weil das war ja unterirdisch. Brian, die haben keine 4 Pässe in Folge hinbekommen. Ja,
also es war schon bezeichnend dafür, dass sie nicht verdient Weltmeister geworden wären, wenn sie gewonnen hätten. Und ich finde, dieses Team oder dieses Spiel hat einfach sehr gut gezeigt, wofür die argentinische Fußball seit 2026 bei der WM steht. Also das ist halt sehr aggressiv. Es sind sehr viel Fouls gearbeitet. Es gibt halt ein, zwei kreative Spieler, vor allem eben Messi, die eben in der Chancenkreierung versuchen, eben das Beste draus zu machen. Aber es ist einfach wirklich ein sehr brutal aggressiv auftretendes Team. Und gerade auch am Ende, ich weiß nicht, ob du die Zusammenfassung gesehen hast, und vor allem die Szenen mit von Leo Paredes und Enzo Fernandes,
Das
sind einfach Spieler, da muss man auch den Begriff unsportlich in den Mund nehmen. Das ist ja das, also weißt du, das ist, ich finde, eine gewisse Härte à la, Gattuso, da ist ja nichts einzuwenden dagegen, aber Unsportlichkeit, die dann halt in Tätigkeiten mündet, das muss man einfach auch in der Härte auch kritisieren. Und das war, also, ich meine, Leo Paredes habe ich schon immer gehasst, schon auch bei Paris Saint-Germain, also ist wirklich so einer meiner wirklich absoluten Hassspiele, und Enzo Fernandes ist da in den letzten Jahren definitiv dazugekommen, und ich glaube, die gelb-rote Karte, die auch Leo Paredes hätte sehen müssen, hier auch wieder Thema Schiedsrichterentscheidungen, die hat sich schon sehr gut angefühlt.
Also Paredes hatte sich während der 120 Minuten mehrfach darum beworben, vom Platz zu fliegen.
Der ist in der zweiten Hälfte rein. Der ist in der ersten Hälfte gar nicht gespielt.
Das ist so verrückt. Also dieses Auftreten, ich hatte den Mann noch nie so richtig auf dem Schirm, aber das ist ein Auftreten, ich bin voll und ganz bei dir. So, ich bin auch Fan von Malocher-Fußball, wo es auch mal, da darf auch mal ein bisschen ruppiger zugehen. Das ist ein Kontaktsport, ne? Also wir spielen hier nicht Hallenhalmer. Aber ganz ehrlich, das ist halt nur mit Unsportlichkeit. Das ist ja nur noch darauf aus, den Gegner zu verletzen. Das ist die einzige Intention, ist den Gegner zu provozieren
bei den meisten und zu verletzen. Spielern,
ja. Sonst nichts anderes. Und das finde ich schon krass, dass das wirklich das taktische Vorgehen von einer Mannschaft sein soll, die zu den Top 5 oder wahrscheinlich sogar zu den Top 3 der FIFA-Weltrangliste gehört. Und das finde ich irgendwie schon auch bedauernswert, dass es dann wirklich so eine Mannschaft damit geschafft hat, ins Finale zu kommen. Also deshalb, ich stelle nochmal provokant die Frage, wie hat diese Mannschaft das ins Finale geschafft? Das ist eine Frechheit.
Ja, also ich finde, man muss einfach auch mal sagen, also man muss schon erwähnen, also ich finde, es kommt dazu kurz, dass Spanien perfekten Fußball spielt. Die spielen perfekten Fußball.
Ja, natürlich.
Also das muss man schon nochmal sagen, dass gerade was die Verteidigung angeht, die 10 von 10 spielen. Also das ist die Frage, was gibt's, also die haben die letzten 37 Spiele gewonnen. So, oder 37, die 38 Spiele gewonnen. Und die spielen gerade tatsächlich total Fußball. Also die spielen ja wirklich, hinten stehen sie drinne wie eine 1. Die lassen ja nichts zu, die lassen ja 0 Torschüsse. Und das ist jetzt nicht nur, weil die Argentinier scheiße sind, sondern es liegt wirklich auch daran, dass die Verteidigung halt wie eine 1 im Block steht. Und vorne haben sie halt dann gar keinen Starspieler, der irgendwie, was weiß ich, in der Chancenkreierung jetzt wunderweiß was vollbringt, aber sie haben halt
haben Lamine Yamal, sie haben Dani Olmo, also so ist jetzt nicht, dass die da vorne drin mit einem Havertz und Wirtz spielen.
Stark. Ja, aber sie haben jetzt auch nicht, sag ich mal, jemand, der wie, keine Ahnung, Michael Olise 7, 8 Torvorlagen hat oder so weiter. Also das ist ja das Spannende über den Weltmeister. Wir sollten auch gar nicht so viel über Argentinien reden. Weil ganz ehrlich, das ist einfach eine Drittertruppe, Mehr ist es im Prinzip nicht mit Messi. Eine Tretertruppe mit Messi. Kann auch meinetwegen Folgentitel sein. Sage ich hier offen und ehrlich, ist eine Tretertruppe mit Messi im Arm. Und
ich würde auch Messi da überhaupt nicht exkludieren davon. Der ist Teil davon. Der ist der Anführer dieser Tretertruppe. Der war der Erste, der zu den Chiris gegangen ist, ich verteidige sehr ungern Kokorea, aber Kokorea hatte Messi erklärt, dass hier, wer war denn sein Teamkollege von Spanien, der am Boden lag, der diesen Kontakt auf den Mund bekommen hat?
Keine Ahnung, aber es sah ja aus, egal, als hätte er...
Auf jeden Fall, dass der Spanier, dass den Spanier irgendwie halt eins auf den Mund abbekommen hat, hat ihm das mit den Händen erklärt, dass er was auf die Oberlippe bekommen hat, und Messi rennt zum Schiedsrichter und sagt, der Kokorea hat seinen Mund verdeckt. Er denkt, du bist so ein Affe, Alter, wirklich, was ist das für ein Quatsch? Es ist einfach nur eine brutal unsportliche Mannschaft, aber du hast vollkommen recht. Spanien, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen. Das heißt, ich war auch ein bisschen froh, dass es Spanien geschafft hat, gegen Argentinien ins Finale einzuziehen, weil mir klar war, dass die Spanier den Argentinern überhaupt nicht liegen. Weil die einfach überhaupt nicht anspringen auf diese widerliche Spielweise. Das tangiert die überhaupt nicht. Weil die einfach diese Aggressivität und diesen Anti-Fußball einfach in ihrer fußballerischen Perfektion und ihrem rationalen Fußball ersticken. Das ist ja einfach am Ende des Tages ist das unfassbar rationale Fußball, den die spielen.
Ja.
Die spielen immer den richtigen Pass. Immer noch mal den Querpass, wenn es sein muss, den Pass zurück, wenn es sein muss. Es ist nie ohne Verstand, sondern es ist immer mit einer Idee. Und das heißt, die machen immer die rational bessere Entscheidung. In den meisten Fällen bemühen sie sich darum. Und deshalb glaube ich, die haben das einfach komplett, diese Aggressivität, in dieser rationalen Spielweise erstickt. Und deshalb war mir von Anfang an klar, dass da Argentinien überhaupt gar kein Land sehen wird. Aber dass sie es überhaupt nicht mal probieren, das fand ich schon krass.
Ja, ich finde, Spanien hat ja ganz viele Gegner erstickt. Also, die haben ja auch Frankreich erstickt. Und Frankreich, haben wir ja gesehen, ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Team. Im Halbfinale haben die erstickt. Also, die hatten keine Chance am Ende eigentlich. Und das war schon sehr, sehr krass. Und was ich bei Spanien, und das finde ich das Spannende eigentlich, so besonders finde, ist, dass die eigentlich keinen richtigen Starspieler haben. Also, wir haben ja die ganze Zeit drüber gesprochen. Lass mich das kurz ausführen. Wir haben in der WM immer wieder über die Starspieler gesprochen. Das ist die WM der Starspieler. Haaland, Bellingham, Kane, Messi, Mbappé, Olise. Spanien hat keinen.
Normalerweise schon. Also in dieser Riege ist eben ein Lamine Yamal und ein Dani Olmo. Aber ein Dani Olmo rückt vielleicht so nach und nach in diese Riege auf. Und ein Lamine Yamal hat von sich selber ja gesagt, das war nicht sein Turnier.
So. Aber ich würde sagen, von den Scorerpunkten her war es nicht sein Turnier, weil im Endspiel hat man ganz gut gesehen, über ihn, wir dürfen nicht vergessen, er ist immer noch 19 Jahre alt, läuft viel. Vor allem dieses smarte Game der Spanier, dass sie immer über die Außenbande kommen und dann im Strafraum relativ in der Nähe vom Elfmeterpunkt die Tore machen, da lief viel über ihn. Also da, klar, von den Scorerpunkten her war es nicht sein Turnier, aber ich finde, es hat wieder Bock gemacht, ihm zuzuschauen, und er kann sich meiner Meinung nach auf jeden Fall zu den WM-Stars küren lassen.
Ja, aber so einen Exceptional Star hat es Spanien nicht. Und ich finde, das ist, glaube ich, die Stärke von dem Team. Am Ende macht Oyarzabal die Tore. Wer ist das? Keine Ahnung. Das ist jetzt kein großer Star in dem Sinne. Also das muss man schon auch sagen, finde ich, das ist bezeichnend für diese Mannschaft. Aber insgesamt ist es ja schon so, dass mit Spanien am Ende das beste Team gewonnen hat. Sind wir ehrlich, oder?
Ja, das stimmt ja absolut. Es hat am Ende des Tages die beste Mannschaft verdient, diesen Titel gewonnen. Und das, ich glaube, sportlich kann man auch wirklich dann einfach mit diesem Ausgang dieses XXL-Turnier, wie Christian Streich gesagt hat beim ZDF, kann man auch wirklich dann leben, muss man schon auch so sagen. Aber ist es denn jetzt so, Spanien hat jetzt 2024 die Europameisterschaft gewonnen. Sie haben jetzt 2026 die Weltmeisterschaft gewonnen. Entschuldigung. Sie werden ebenso 2028 wieder eine ordentliche Truppe auf den Platz stellen. Seht ihr hier Copy-Paste der 2010er, 2008 Generation, die ja auch drei Turniere in Folge sehr stark, sehr, sehr stark performt hat? Also, weil wir haben sie ja auf der Tribüne gesehen gestern, die Piols und Iniestas und Sergio Ramos und Iker Casillas. Also sehen wir gerade hier eigentlich die nächste spanische Dominanzmannschaft?
Wir sehen viele Parallelen dazu, damit anfangen, dass halt wieder Barcelona das Rückgrat bildet von dieser Mannschaft. Wieder, dass es zentrale Denker sind. So ein Rodri passt ja schon sehr in dieses Bild von einem Iniesta oder von einem Xavi. Ich habe Angst, dass es wieder so eine Dominanz wird, aber sie haben halt jetzt zwei große Turniere gewonnen. Aber in meinen Augen, und das muss ich gestehen, nicht spektakulär. Ich finde die 2010er, die 2008er Mannschaft war da viel dominanter. Also Spanien hat extrem effektiv gespielt und effizient und hat nichts zugelassen. Also es gab ja kein Spiel bis auf Kap Verde, das 0-0, wo wir uns dachten, oh Gott, was passiert mit denen da? Und die haben gerade eine Schwächephase. Die waren schon sehr, sehr dominierend, aber nicht extremst überlegen. Deswegen, ich sag, wenn es eine Mannschaft wie Frankreich mal schafft, sich nicht einzupinkeln vor Angst, weil ich hatte das Gefühl, die Franzosen hatten irgendwie zu großen Respekt, dieses verlorene Halbfinale 2024, das hatten die noch zu präsent vor Augen, wenn mal eine Mannschaft sich nicht davor scheut, mit offenem Visier zu spielen gegen Spanien, dann sage ich, hat das aktuelle Spanien nicht die Souveränität wie das Spanien von 2008 bis 2012.
Ja, vielleicht kommt ja diese Souveränität noch. Also wir sind ja jetzt gerade dann so mittendrin. Vielleicht kommt das ja auch noch mal ein Stück weit mehr, weil eigentlich, was heißt, also eigentlich spielen sie ja schon extrem souverän. Also sie lassen ja kaum Torschancen zukriegen, kaum Gegentore. Sie spielen halt, wie gesagt, rational. Sie zaubern jetzt nicht so. Wobei ich da auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen würde, dass ich so valide Aussagen darüber treffen kann, wie die 2008, 2010, 2012 gezaubert haben, weil vielleicht ist es auch einfach nur meine kindliche Erinnerung, die das als zauberlich im Kopf behalten hat.
Ja, es war viel Tiki-Taka. Sorry, es war viel Tiki-Taka. Ich weiß, das fand ich noch cool als kleines Kind. So Xavi, Iniesta, Sergio Busquets im Mittelfeld. Das war schnell, es war dim, 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 dim. Es waren jetzt nicht keine Übersteiger oder keine Rainbow Flicks. Es war halt einfach extremst schneller, geiler Fußball. Und ich finde, der hier ist so ein bisschen einschläfernder, wenn ihr wisst, was ich meine. Also die spielen so, dass der Gegner so ein bisschen träge wird. Gar nicht so in die Gänge kommt.
Aber das spricht doch auch, finde ich. Also, unterschreibt doch auch so ein bisschen die These, dass es im Prinzip keinen herausragenden Spieler gibt, der jetzt fußballerisch, finde ich, voll auf den Deckel haut. Und eben, ich nehme jetzt Samuel Lamine ja mal raus, weil ich fand, das war jetzt nicht so krass seine Weltmeisterschaft, wo er so viel gezeigt hat. Der ist natürlich der potenzielle Starspieler, aber ich fand, der war es jetzt eben nicht. Und so ein Iniesta, das ist jetzt schon, also ich finde, außer, also auch nochmal Lamine ja mal rausgenommen, kriegst du ja von keinem der Spieler, die jetzt auf dem Feld spielen, eine Compilation von 10 Minuten hin, wo der Spieler austanzt. Und das muss man ehrlicherweise sagen, hat bei Iniesta unter anderem sehr gut funktioniert. Und ich finde, das ist schon ein sehr großer Unterschied zur 2010er Generation, aber um die Frage auch nochmal so ein bisschen kurz zu beantworten von meiner Seite aus, ich glaube schon, dass wir hier vor einer großen Dominanzfrage wieder stehen. Also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass die 2028 mit dem Spiel, wie sie das machen, wieder die Euros holen. Ist natürlich jetzt die Frage,
wer... Wisst ihr auch nicht, wer ihnen das strittig machen sollte? Also wir sicher nicht.
Toreliban. Ich wollte gerade sagen, wir. Gib uns wieder 16 Monate und ich bin wieder hyped.
Was? Ja.
Gib mir wieder Zeit und ich bin wieder
hyped. Ich bin auch hyped, Bro, aber ganz ehrlich, wir werden auch nicht mit Jürgen Klopp Spanien schlagen in unserer aktuellen Verfassung, weil einfach, und das muss man einfach auch sagen, wenn du dir die Spieler anschaust, die sind einfach überragend auf ihrer Position. Die haben Außenverteidiger, da können wir nur lange davon träumen, dass wir solche Außenverteidiger haben und so ein Backups. Und das haben wir leider nicht vorzuweisen. Also gerade die Spielstärke, das Spielermaterial ist da schon sehr viel stärker und da kommt auch noch einiges nach von Barcelona, glaube ich. Und das ist ja das Interessante, du hast vorhin gesagt, Barcelona ist der Rücken. Die haben mit keinem einzigen Spieler von Real Madrid die fucking Weltmeisterschaft geholt.
Das ist schon krank.
Crazy. Ich meine, 2010, da gab es noch einen Sergio Ramos, da gab es einen Iker Casillas. Das waren ja auch praktisch, das waren ja extrem wichtige Spieler für die spanische Nationalmannschaft. Die gibt's gar nicht. Also das ist auch, also gleichzeitig ist der Gewinn der spanischen Weltmeisterschaft ist gleichzeitig ein Zeichen für den Downfall von Madrid. Das ist krass.
Oh, wie oft Brian in diesem Podcast schon das Wort Downfall verwendet hat. Wirklich, jedes Mal kriege ich einen Brechreiz, wenn du das sagst. Also das stimmt, das sagt schon was über den Zustand von Real Madrid aus, aber Downfall, es gibt kein Downfall für so Mannschaften. Gibt denen ein Jahr, dann puttern sie wieder in irgendwas Kohle rein, dann sind sie wieder da, das ist kein Downfall.
Ja, das mag stimmen.
Ein Downfall ist ein Club, der nachhaltig in der Versenkung verschwunden ist.
Schalke 04.
So wäre der glorreiche S04, der sich 3 Jahre in den Nibelungen der zweiten Bundesliga rumtreiben durfte. Aber also wir binden diese ganze Geschichte ab, indem wir sagen, vielleicht, oder wir sehen eine spanische Dominanz wie damals, aber auf eine andere Art und Weise. Und ja, so können wir es dann doch vielleicht sagen, ja.
Sehr gut.
Zwei Themen, die mich noch interessieren bezüglich dieses Finals, und damit verlassen wir auch die sportlichen Fragen des Spiels. Thema Halftime-Show, handgestoppt waren es, glaube ich, roundabout 27 Minuten Halbzeitpause. Ich fand, der ZDF-Kommentator hat es sehr, sehr gut eingeordnet. Er hat gesagt, das ist ja okay, dass die das in Amerika so machen, dass sie das so gewohnt sind vom Super Bowl. Ist ja alles fair enough, können die ja so machen. Aber es ist, das kann man auch bei uns implementieren in der WM, dass man da eine gewisse Halftime-Show aufzieht. Aber es ist halt schwierig, wenn der Sport dem Entertainment so weichen muss, dass man in das Regelwerk eingreift. Weil im Regelwerk sind nämlich 15 Minuten Pause vorgeschrieben. So, und keine 28. Da muss ich sagen, stimme ich schon zu. Ich bin auch kein Fan von irgendwelchen Shows nebenher. Ich finde, die deutschen Fans haben das vor ein paar Jahren mal eindrucksvoll bewiesen beim DFB-Pokalfinale, was sie davon halten, wenn da Entertainment-Größen wie Helene Fischer ihr Bestes geben. Ich bin da auch kein Fan von, aber ich verstehe das, das ist okay. Sehr viele Nicht-Fußball-Fans gucken das an. Dann kann man die auch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene nochmal abholen. Aber das hätte es auch getan, wenn es 10 Minuten gewesen wäre.
Was ich mir dabei denke, ist, es hätte es auch getan, wenn es vor dem Spiel noch mehr Show gegeben hätte. Weißt, vor dem Spiel war ja dieser brutal peinliche Auftritt von Speed. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Post Malone hat auch gesungen, einer meiner Lieblingssänger, dementsprechend war ich kurz hyped. Aber die haben ja auch die ganze Zeit darüber gesprochen, wie eng getaktet das ist. Die haben gesagt so, oh, die haben 7 Minuten zum Aufbauen, 7 Minuten zum Abbauen, 11 Minuten, wo sie so 8, 9 Stories in diese Halbzeitshow reinpacken wollen, wo ich mir denke, warum haben die es nicht davor gemacht? Also das, die Halftime-Show, klar, man muss den amerikanischen Publikum
Sachen davor.
Was würde?
Du hast ja ultra viel davor schon gehabt, also was willst du da noch mehr machen?
Nee, aber was ich eben nicht verstehe, ist, warum quetschen sie das da rein? Also wenn du dir schon diese krasse Mühe machst.
Kann ich dir aber auch erklären, weil, also du kannst vorm Spiel nicht noch mehr machen, weil du dann ja den Spielern die Aufwärmzeit kürzt.
Ja, okay, den Punkt sehe ich, aber ganz ehrlich, aus Stadionerfahrung in den USA kann ich sagen, und ich würde behaupten, dass viele von den Leuten, die im Stadion saßen, halt US-Amerikaner waren, die Leute juckt der Sport nicht. Also das ins Stadion gehen ist eher ein Erlebnis, wo du was trinkst, wo du was isst, du schaust dir die neuesten Commercials an, du machst ein Tailgate-Form. Also,
was willst du jetzt damit sagen?
Nee, im Sinne von, die hätten auch 3 Stunden vor dem Spiel mit der Show anfangen können und dass die Spieler dann noch genug Zeit haben, um sich aufzuwärmen, das meine ich.
Ja, aber es geht ja darum, gerade bei der Halftime-Show ist es ja wirklich so, da ist einfach klar, alle schauen, weil ja die das Spiel schauen wollen sozusagen.
Ja,
aber
ja, es geht ja auch nicht um das Publikum vor Ort, es geht ja um das Publikum an dem Bildschirm.
Fairer Punkt.
Ich bin überrascht, Walle, wie diplomatisch du das ausdrückst und sogar erwägst, dass es woanders auch noch stattfinden könnte, außerhalb der von Amerika. Das finde ich überraschend, weil ich habe eigentlich mich so ein bisschen auch argumentativ darauf vorbereitet, dass hier jetzt eine große Erregungszeremonie aufkommt und dass man sich drüber aufregt. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich reg mich massiv drüber auf. Ich habe wirklich mir zeitweise gedacht, warum? Warum ist es auch, und es ist so weich gespült gewesen? Ich meine, die Halftime-Shows in Los Angeles mit Eminem war wenigstens politisch in gewisser Form zumindest, waren kulturell, auch zum Beispiel mit Bad Bunny dieses Jahr. Diese Show war weichgespülte Scheiße. Weichgespülte Scheiße war die, die eine vermeintlich bunte Welt verkauft hat unter dem Thema Love, während ein Genozid in Israel stattfindet, während der Iran bombardiert wird, während Staatschefs entführt werden, während die ICE amerikanische Staatsbürger auf öffentlicher Straße hinrichtet. Diese Scheiße, diese verfickte Scheiße, Alter, wirklich, sorry. Und mal ehrlich, weißt du was, es regt mich wirklich auf, diese weichgespülte Scheiße, dass sie sich nicht mal trauen, diese Bastarde von Superstars, irgendwelche... Klar, es gibt so kleine Zeichen, gibt eben, iShot Speed hat ein kleines Iran-Package gehalten und so. Keine Ahnung. Aber fickt euch alle mal, Alter. So wirklich, das ist doch also, kacke. Also wirklich, nein, aber mal ernsthaft, da muss man sich doch mal drüber aufregen, keine Ahnung. Ja,
natürlich, Brian, natürlich kannst du dich drüber aufregen. Ich finde es auch herzallerliebst, dass du dich so sehr drüber aufregst. Aber also, es überrascht uns halt einfach nicht mehr. Und deshalb brauche ich mich auch gar nicht mehr aufregen. Was bringt's denn, wenn ich mich darüber jetzt nochmal
aufregen? Das ist ein bisschen das Problem, wenn du dich aufregen willst, hörst du dir gar nicht auf, dich aufzuregen. Es ist ja alles zum Aufregen.
Deshalb, Brian, also diese Ausgestaltung, also erstmal, das ist eine Halftime-Show, das ist natürlich völliger Quatsch, aber von mir sollen sie halt machen, ist doch mir scheißegal so. Das Krasse an dieser ganzen Geschichte, es ist halt einfach Sportswashing, wie es im Buch steht. Man stellt sich hin mit diesem Love und mit dieser bunten Welt, wie du gerade schon sagst, und bla, das ist einfach Sportswashing, nichts anderes. Und deshalb, es war aber auch halt so genau sowas zu erwarten. Und am traurigsten finde ich eigentlich, dass sich jemand wie Shakira da hinstellt und sich dafür bezahlen lässt. Das ist doch traurig. So, also warum unterstützt diese Frau dieses Sportswashing? Das ist doch traurig. So, aber do it. Und dann instrumentalisiert man auch noch Kinder. Das finde ich halt auch krank.
Ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen eine Latino-Sichtweise ranbringen soll, weil ich habe mir das Finale unter anderem mit meiner Mama geschaut. Und meine Ma ist, was das angeht, komplett anders als wir, weil in Lateinamerika einfach andere Sachen angesprochen werden, andere Themen gerade Priorität haben. Und für sie war es eine Enttäuschung, wie schlecht es war, weil sie hat sich richtig gefreut. Ja, es war gelesen,
bumslangweilig.
Wer alles da auftritt. Und am Ende war bei ihr nicht so, bar, das ist Sportwashing und das ist schlimm und wie hypocritic sind alle, weil wie Noah gerade gesagt hat, die Welt geht vor die Hunde und wir singen hier Love. Aber es war auch schlecht. Also sorry, es waren acht Tänzer und Tänzerinnen. Es war so ein Abschlussprojekt gefühlt, da diese Show, die sie da gemacht haben, diese Stage. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, auch der Auftritt von Tom Cruise, das war alles so ein bisschen hingerotzt. Weißt du?
Ja.
So steht er. Ganz kurz, Tom Cruise bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris, wo in der Abschlusszeremonie ja die eine Stadt der anderen Stadt immer das übergibt, war schon cool. Weißt, da fährt er rein mit seinem Motorrad und fährt dann raus und die Flagge in der Hand. Klar, amerikanisch, theatralisch, Scientology hin und her. Ich dachte, er macht was Cooles. Er springt vom Helikopter, also irgendeinem B-2-Bomber und dann steht er dahin, wie ich in der dritten Klasse und hält ein Referat. Das war schon so, ja, okay. Krass, also das war schon sehr enttäuschend, aber es hat zum Spiel gepasst.
Ja, also, aber du sagst was extrem Richtiges, Hannes, das stimmt. Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, jetzt mal diese ganze politische Quatsch da ausgeklammert, das ist vollkommen richtig, das ist alles Quatsch, wissen wir aber alle. Es war entertainmentmäßig und einfach unfassbar schlecht. Tom Cruise war hingerotzt und wisst ihr, wer auch hingerotzt war so Ronaldinho und Ronaldo.
Komplett.
Was war das? Das sah aus wie wie die drei, also Ronaldinho, Ronaldo und in der Mitte Shakira und Ronaldinho und Ronaldo stehen einfach nur so dumm rum und nicken so und es sieht wirklich so aus, und Madonna, und es sieht wirklich so aus, wie ich in der 10. Klasse bei einem Referat in der Gruppenarbeit, wo ich nichts gemacht habe und einfach nur die eine Person in der Mitte, die hat das vorbereitet, die macht das und die anderen zwei stehen daneben in dem Jogger und sagen genau, was die sagt. Was war das?
Das einzige Gute, muss ich sagen, und ich weiß, ich hatte schon mal Ted Lasso geschaut, die Serie.
Ja. Nee.
Das war schon stark, weil es ist witzig und die zwei, also die Dynamik zwischen Coach Lasso und Coach Beard, das war nice und dass sie auch das Schild dann hochgehalten haben von Believe, aber auf Justin Bieber und Believer gemünzt, das fand ich nett. Also das war so ein Hidden Egg für Leute, die Serie schauen. Aber ansonsten war es, wie wir gesagt haben, unfassbar boring. Also wenn die Amis eins können, ist es Show. Es ist Entertainment. Ganz kurz, das sind Leute, die aus dem Krieg, Zweiter Weltkrieg, eine Industrie aufgebaut haben mit Kommerzialisierung und Verkaufen. Und dann war das so ein, also, das hätten wir drei auch hinbekommen. Noah, nach drei Bier, singt besser als Shakira. Und Walle, wenn ihr ihm ein paar Shots gibt, der schwingt die Hüfte wie ein junger Gott. Also, ja,
safe.
Wann wollen wir wieder ausrichten? WM 2040, ja komm, zu unserem 40er Geburtstag machen wir das alle.
In Ritterrüstung aber bitte.
In Ritterrüstung, ja. Oh, Leute. Nee, also es war auf jeden Fall eine pure Shitshow, hat mich aber nur interessiert, weil zu ganz ignorieren kann man diese Halftime-Show auch nicht, weil, wie gesagt, das hat ja irgendwie ein Drittel des Spiels eingenommen. Und zweite Nummer, die mich noch interessiert hat, auch fern des Fußballerischen, ein Mann, der natürlich den großen Auftritt liebt, insbesondere bei der Übergabe von Trophäen, ist Donald Trump, der sich ja, wir erinnern uns alle an die Bilder mit dem FC Chelsea bei der Übergabe der Club-WM-Trophäe, wo er sich geweigert hat, die Bühne zu verlassen und einfach mitten in der Mannschaft stehen geblieben ist, in der Jubeltraube. Wir erinnern uns an die Szenen, wie er sich selbst den FIFA Peace Award überreicht hat und um den Hals gehacken hat. Das war auch grenzgenial. Und diesmal hat er wieder einen Moment der Trophäenübergabe für sich genutzt. Und zwar hat er es wirklich, man hat Infantino wirklich angesehen, wie er probiert, diesen Mann von der Bühne zu kriegen. Und der schafft es einfach nicht. Trump ignoriert ihn einfach wie so ein seniler alter Mann und klatscht und guckt so durch die Gegend, wie er immer guckt, mit diesem geilen Lächeln, wo er so die Lippen zusammenpresst. Naja, also auf jeden Fall fand ich es mal wieder sehr stark. Trump hat mal wieder es geschafft, seinen Moment zu nutzen. Und ich glaube, da muss man Infantino an der Stelle, muss man mal sagen, er hat es, glaube ich, probiert, einmal die WM-Pokalübergabe nicht politisch instrumentalisieren zu lassen. Und naja, ging nach hinten los. Habt ihr das auch gesehen?
Ja. Ja, aber ich muss sagen, ganz kurz, ich habe Schlimmeres befürchtet. Ich finde es jetzt insgesamt war dieses Finale nicht so Trumpesk, wie man es gedacht hat, ehrlich gesagt. Am Ende steht er halt da am Rand rum und sorgt für ein weiteres Meme. Ich meine, das Faszinierende ist ja, dass Spieler wie Lamine Yamal, Borja Iglesias und auch ein Rodri ja nochmal sehr viel kritischer gegenüber Amerika stehen, momentan gerade sowieso, als vielleicht nochmal andere Spieler. Und ich glaube, sehr, sehr, sehr viel Überwindung hat es gekostet, für die Hand zu geben. Auch was Gaza und so weiter angeht, da sind die Spieler nochmal ganz anders drauf als argentinische Spieler zum Beispiel. Deswegen, das war, glaube ich, auch nochmal schwierig, aber insgesamt, finde ich, ging es dann doch recht glatt über die Bühne, oder?
Ja, aber nur an der Stelle muss ich dich ein bisschen korrigieren oder ein bisschen was ergänzen. Es waren ja zwei argentinische Spieler, die Trump die Hand nicht gegeben haben. Nämlich Nahuel Molina hat das angekündigt.
Sorry, danke.
Weil sie halt eben auch sagen, so, hey, als Latinos kriegen wir ziemlich auf den Deckel hier. Also, es ist schon cool und 90% von uns wohnen hier und alle haben eine Tante in Miami, aber als Latinos deine Realität in USA gerade ein bisschen schwer.
Ist das auf Kamera, dass das
ja, das kann ich euch schicken. Er hat es aber auch gesagt. Also er hat gesagt, er macht es nicht. Und hat es dann auch durchgezogen. Zu dieser Trumpesken Übergabe oder nicht Trumpesken Übergabe. Trump hatte ja davor schon die WM genug beeinflusst. Weißt, durch diesen Call, durch diesen Telefonjoker. Ich glaube, er hatte schon seinen großen Moment. Er brauchte keinen größeren. Und mein Opa war in seinen letzten Jahren auch ein bisschen schwer von der Stelle zu kriegen, wenn er nicht gehen wollte.
Na. Der wollte da schon sehr bewusst stehen bleiben. Naja, es war ein gebührender Abschluss dieser Shitshow und Fußball-WM, die wir da gesehen haben. Wollen wir noch ganz, ganz kurz zwei, drei Wörter über das Spiel um Platz 3 verlieren? Oder habt ihr noch irgendwas zu sagen zu dem Finale, zu diesem unsagbaren?
Nee, lass uns doch einfach über die WM noch kurz reden und dann dieses Kapitel auch abschließen, oder?
Ich bin noch ganz kurz an dem Konzeptspiel um Platz 3 interessiert, weil also es ist ja
ist doch jedes Jahr die gleiche Situation.
Nein, es ist ja unser Spiel als Deutsche an sich.
Ja, eben. Ja. Wir haben ja mehr Spiele um Platz 3 gespielt als Achtelfinals die letzten drei Turniere.
Nee, also ich könnte heulen, wenn ich wieder an Deutschland denke.
Deutschland, denke ich an Deutschland in der Nacht.
Bin ich in meinen Schlaf Brian. Gebracht.
Ja, sehr schön. Ja. Wunderbar. Also, Spiel um Platz 3. Frankreich gegen England. Die Engländer, die haben aufgedreht. Ging ab wie Luzi. Stand zur Halbzeit was? 4-0, ne? Ich habe mich zurückerinnert an Schalke Dortmund-Zeiten, habe ja bei euch auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, jetzt Naldo einwechseln, dann wird's was mit dem 4-4. Naldo kam zwar nicht, aber sie waren nah dran. Also Frankreich hat sich nochmal geregt, war noch nicht ganz stehend K.O. Aber an sich dachte ich mir so, ich habe es ja auch geschrieben, es war eigentlich wie so ein Testspiel. Ich habe gestern, ich habe es Brian gerade schon erzählt, ich habe gestern Sonntagmittag Erzgebirge Aue gegen Schalke geschaut, 90 Minuten. Oh. Das hat mich ein bisschen an das Spiel erinnert, weil da, also, es war für alle so, ja komm, wir treffen uns hier und kicken so ein bisschen. Ne? Braucht es dieses Spiel um Platz 3 überhaupt oder können wir das nicht einfach lassen?
Ich sag jein an der Stelle. Ich finde, wenn es so eine motivierte Mannschaft gibt, wie zum Beispiel Deutschland 2006, weiß niemand erwartet honestly den Titel. Und es wird dann so eine Euphorie um diese Mannschaft gebildet und es ist alles cool und es schmerzt zwar sehr dieses Halbfinale, aber dann gibt's nochmal diesen schönen Abschluss. Dann finde ich, hat man's verdient oder zum Beispiel die Marokkaner 2022. Das sind so Mannschaften, von denen du eigentlich nicht erwartet hast und die selber nicht erwartet haben, die selber keinen Anspruch an sich hatten, Meister, Weltmeister zu werden. Für die finde ich es okay. Wenn es dann aber zwei Kaliber trifft, wie England und Frankreich, die ja schon in die USA gefahren sind mit dem Ziel, wir werden Weltmeister, dann ist es schwer, weil ich verstehe, dass keiner von denen Bock hat. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, es ist natürlich auch immer eine Chance für Spieler, die noch keine Minuten gesammelt haben, Minuten zu sammeln. Also das Konzept, das Spiel um Platz 3, da bin ich gar nicht so ein großer Feind von.
Stimme ich dir voll zu, Hannes. Wollte genau das sagen. Das ist halt einfach im Gegenteil. Also sehr während des Turniers neben dem dritten Spiel in der Vorrunde, was ja auch nicht immer gleich dann so entschieden ist, aber es ist die einzige Möglichkeit für Spieler, die vielleicht auf keinen Fall spielen oder wenig spielen, nochmal Minuten zusammen bei einer WM. Und das erinnere mich an Dennis Aogo 2010, Hans-Jörg Butt 2010.
Jo, Serdar Tasci.
Serdar Tasci 2010.
Aber er stützt ja
Jens Nowotny 2006. Dann ist doch okay. Scheiß, also Bro, 104 Spiele, da macht das Spiel auch nicht mehr den Fett weg.
Ja, aber nein, ich meine ja nur, ihr stützt ja damit gerade nur mein Argument zu sagen, es ist nichts anderes als ein Testspiel.
Ja, komplett. Aber ist es okay. Ist ein Testspiel in einem coolen Rahmen. Weißt du, es ist ein Testspiel in einem offiziellen Rahmen.
Ich sag ehrlich, also ich finde, die WM ist so ein großes Sportturnier. Das ist wirklich, das ist das wichtigste Turnier der Welt. Es ist das wichtigste Turnier. So, da sind wir uns einig. Es bewegt die Welt wie kein anderes Sport-Event und vielleicht auch wie kein anderes Event generell, wenn man so ehrlich ist. Und da finde ich es auch einigermaßen korrekt, wenn man sagt, wir haben Platz 1, 2 und 3 auch ausgemacht. Bei der EM braucht es das meiner Meinung nach auf keinen Fall, aber bei der WM, bei dem Kaliber an Sportereignis finde ich es schon angebracht.
Na gut, dann behalten wir das Spiel um Platz 3 für die nächsten Jahre auch noch bei euch. Ich schicke gleich nochmal einen Brief zur FIFA, dass sie Bescheid wissen. Und bei der UEFA werde ich dann mal anregen, dass sie es doch bitte bleiben lassen. Bayern hat es gerade schon gesagt, 104 Spiele, wir haben es hinter uns gebracht. Es war am Ende des Tages auch irgendwo anstrengend, das war auslaugend. Überall war ständig eine Omnipräsenz dieser WM. Und vor allem war irgendwie ständig so eine Debattenkultur omnipräsent um den Fußball rum. Und das muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen ermüdet, was dieses Turnier angeht. Jetzt interessiert mich aber allen voran erstmal bei euch. Wie fahndet ihr denn jetzt die WM 2006 in den USA, Kanada, Mexiko? Hat's euch das WM-Fieber gepackt? Wann hat's euch wie gepackt? Wann hat's euch wieder verlassen? Was war anders als bei den letzten Turnieren? Und was fandet ihr vielleicht gut und was fandet ihr schlecht bei diesem Turnier? Komm, Hannes, fang an.
Ich fang mal an. Ich gebe der gesamten WM-Experience eine 6,5 von 10. Für die ganze WM, sprich, dass ich mit echt coolen Leuten schauen konnte. Ich habe es geschafft, mit Leuten aus Mexiko, Leuten aus Kolumbien, Leuten aus Ecuador, Leuten aus England zu schauen. Ich muss sagen, ich hatte einen sehr geilen Anfang der WM, der deutschen WM bei dir zu Hause mit dem Grillen. Das hat richtig Bock gemacht. Ich hatte sehr viele schöne Erfahrungen, die ich einfach mit Menschen teilen konnte. Was hat gegen die WM gesprochen? Dass es sau viele schlechte Spiele waren. Es waren überproportional viele schlechte Spiele. Mich hat es extremst gefreut, dass ich mit meiner Mama die ganze Zeit im Austausch war, weil sie wirklich jedes Spiel verfolgt hat. Ich klammer jetzt mal das ganze Politische aus und bleib nur im Sportlichen. Was war noch schlecht, was Punkte abzieht? Natürlich die Uhrzeiten. Also dafür kann ja das Turnier nichts, aber es hat halt schon genervt. Ecuador habe ich nicht gesehen, wie die ausgeschieden sind. Und was hat auch natürlich auch noch sehr genervt, dass Argentinien wieder klar favorisiert wurde. Und das kann ich jetzt einfach nicht mehr ertragen und dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass so geendet ist, wie es geendet ist. Ah, und wir haben die letzte WM von den zwei größten Spielern aller Zeiten gesehen. Das ist schon auch was Besonderes.
Ja, stimmt schon ein Stück weit. Also hoffen wir mal, dass es die letzte war. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher.
Boah, ich hoffe es auch.
So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Aber was Argentinien angeht, kann ich dir Hoffnung machen. Bei der EM in 2 Jahren sind sie nicht mit dabei.
Sehr gut. Wir auch nicht.
Irgendwie.
Fast. Chillig.
Ja, das war vielleicht der beste Joke in der Geschichte von VWH.
Ja, nee, gestern haben wir mit meinen Cousins drüber gesprochen. Die haben jetzt Kids, die sind so zwischen 5 und 8 Jahre und brutale Fußballfans. Und der eine hat auch gesagt, in 2 Jahren, nee, wir sind nicht dabei. Mehr schaffen wir nicht.
Geil. So, ja. Stark. Hat er recht. Ach ja, aber irgendwie auch ein Armutszeugnis, dass ich glaube, derjenige von uns, der am stärksten in WM-Mut war, nur 6,5 Punkte vergibt. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass der Mann ja 2 Nationen bei dem Turnier hatte, bei denen man mitfiebern konnte. Aber naja, gut. Brian, wie sieht's dann bei dir aus? Bist du über oder unter 6,5?
Ich habe gerade überlegt, bevor Hannes sein Rating abgegeben hat, war ich so bei 6 von 10. Weil grundsätzlich war es schon überdurchschnittlich, aber es war jetzt aber auch nicht wahnsinnig. Aber ich glaube, ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, ich glaube, es liegt schon sehr an den Nachtspielen, weil das war jetzt der wesentliche Unterschied ja auch zur EM 2024, wo einfach ständig tagsüber gespielt und geschaut wurde. Und das hat mir dieses Mal schon auch gefehlt. Und ich glaube, auch ganz viele gute Spiele waren halt auch nachts. Das ist einfach hat dann auch ein bisschen die Stimmung genommen. Und dafür kann das Turnier auch nicht so viel. Ich finde, es gab echt einige gute Geschichten. Eines meiner Highlights war auf jeden Fall der Run von Norwegen, den ich auch so ein bisschen näher verfolgt habe. Natürlich der Run von der Schweiz. Und da einfach sehr gute Spiele dabei gewesen und auch coole Spiele dabei, die ich geschaut habe. Und natürlich eben auch das Wochenende mit euch, wo wir eben halt auch das Deutschlandspiel irgendwie auf eine sehr kuriose Art und Weise dann verfolgt haben bis zum Ende mit den unterschiedlichen Fernsehern. Und es hat auch Spaß gemacht, hat auch WM-Stimmung gehabt. Aber je länger dieses Turnier ging, und das ist natürlich auch klar, weil einfach weniger Spiele dabei sind und weniger Nationen dabei sind, desto mehr ist irgendwie auch so ein bisschen die Stimmung abgeflacht. Und ich habe auch gemerkt, das liegt schon auch ein bisschen daran, an den beiden Teams, die im Finale stehen. Ich finde, das eine Team mit Argentinien hat einfach nur Hass erzeugt. Einfach aufgrund dessen, dass sie glücklich zumindest, wenn nicht sogar mit ein bisschen Hilfsmittel weitergekommen sind. Und auf der anderen Seite stand Spanien. Das hat einfach überhaupt keine Reaktion ausgelöst, weil es total langweilig war. Also das hatte keinen spannenden Spieler, der irgendwie jetzt, sag ich mal, wie ein Haaland irgendwie zumindest ein gewisses popkulturelle Idol geworden ist. Es war einfach ein bisschen bräsig und somit hat das Turnier dann auch geendet, wie man das auch vielleicht teilweise befürchtet hat, als irgendwie, ja, Sportswashing, als bisschen biederes Sportevent, dass es verkommen ist sozusagen ein bisschen. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber im Ende muss ich schon sagen, ganz grundsätzlich ist es eine großartige Sache, weil es einfach so viele coole Events und Geschichten gibt darüber, wie halt eigentlich wir zusammen als Community agieren können. Und ich finde auch die Leute, die sagen, ja, es ist Brot und Spiele, es ist irgendwie, keine Ahnung, nur Unterhaltung für die Leute, während Schlimmes passiert. Ja, ist es, aber es ist trotzdem halt auch ein Event, wo wir zusammenkommen, wo wir halt eben als Menschen zusammen schauen und uns gegenseitig bestärken. Und es ist scheißegal, wie der eine heißt und wie der andere heißt. Wir rooten halt für ein Team und das ist ja das, was Fußball ausmacht. Das ist ein Community-Event und das ist halt geil. Und ich finde, damit kann man ja auch ein bisschen optimistisch schließen, dass es vielleicht beim nächsten Mal, wenn es jetzt nicht ganz in so einem Kontext stattfindet, wie es ist gerade in dieser trumpesken Welt, im Trumpismus, dass es dann vielleicht ein bisschen mehr wieder den Sport und dessen tollen Sachen im Vordergrund rückt.
Ja. Ja, da ist sehr viel Wahres dabei gewesen. Das
ist deine Meinung,
auf jeden Fall. Das ist ja, nee, ich versuche das gerade mit so ein bisschen einzuordnen, aber meine Meinung ist erwartend schlecht. Also das könnt ihr euch ja denken. Ich hätte irgendwie so eine 4 bis 5 gegeben maximal, also 4,5 Punkte oder so. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie, mich hat's nie richtig abgeholt. Der einzige Abend, wo ich in WM-Stimmung war, als Hannes und ein paar Friends hier bei uns gehostet waren zum Grillen, aber wir hätten auch einfach einen guten Film schauen können oder ESC, dann wäre ich genauso guter Mut gewesen, weil halt das Drumherum irgendwie Spaß gemacht hat.
Nee, so. Ich saß ja neben dir, du warst schon hyped. Ganz kurz, als wir geschossen haben, sind wir beide aufgestanden und haben uns umarmt. Das war schon cool.
Du, natürlich war ich hyped, aber nein, habe ich mir auch gedacht, ja Kollege, das war halt Curaçao, da gewinnt auch der SV Ermingen. Also deshalb, nee, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, in die WM-Stimmung zu kommen. Ich hatte bei mir hier im Wohnzimmer einen Spielplan hängen, wo ich die Ergebnisse eingetragen habe. Ich habe wirklich so versucht, jedes Spiel wie möglich zu gucken. Ich habe mir ein Trikot gekauft, wieder einmal bin ich drauf reingefallen in die Euphorie und habe mir wieder ein Trikot bestellt. Ich habe es echt versucht, aber bei mir hat es auch wirklich, also verdammt schnell abgeflacht. Also und sogar vor dem deutschen Aus hat es bei mir schon wirklich rapide wieder abgenommen. Spätestens als diese ganzen offensichtlichen Bevorzugungen für Argentinien immer klarer zum Vorschein kamen. Mit diesen unfassbar schlechten Schiedsrichterleistungen hier und da. Die Spiele waren auch teilweise einfach ultra langweilig. Und deshalb, das hat mich schon sehr, sehr gestört. Und darüber hinaus ist noch, was mich eigentlich immer bei so großen Fußballturnieren bei Laune hält, sind die Bilder von vor Ort. Und es gab dieses Mal, es gab keine Bilder von vor Ort. Also das gab's nicht. Es gab keine geilen Fanfeste, die man irgendwie gesehen hat.
Nee, Walle, da bist du gerade sehr streng, finde ich.
Nee, klar, zu Beginn der Gruppenphase fair enough. Es gab die Schotten, die durchmarschiert sind durch die Städte und sowas. Aber es gab nicht dieses, die Welt zu Gast in einer Nation, kurze Wege, alles eng aufeinander, man trifft hier den, man auf einmal verirren sich Engländer in Gelsenkirchen und fressen einen Taxiteller. Natürlich, so Geschichten gab es irgendwie nicht so richtig. Nur die Schotten, das ist die einzige Ausnahme, die ich zulasse, die halt irgendwie Boston leer gesoffen haben.
Nee, ich schick dir noch ein paar Dinge zu, da gab es schon einiges, zum Beispiel, es gab immer die Schlacht um Times Square. So, alle, die in New York gespielt haben, haben sich ja um Times Square gestritten. Argentinier waren vor dem Spiel da präsent, danach waren die Spanier sehr präsent, Deutsche und Äquatorianer auch. Es gab ja die Story von diesem einen Deutschen, der die ganze Zeit gesagt hat, der auf Twitter sehr aktiv war. Ich weiß nicht, Noah, ob du das mitbekommen hast.
Ja, ja, klar.
Das war schon witzig so. Also es gab schon ein paar Stories. Ich finde den Punkt, den du ansprichst mit diesem, die Welt zu Gast bei Freunden, das hattest du ja in keinem Moment, weil die Welt war nicht zu Gast. Und es ist halt zu groß. Die Magnitude von dem Turnier war ja gigantisch. Ich bin mir sicher, dass die Leute, die in Midwestern wohnen, so ein Typ aus Montana, der hat nicht mitbekommen, dass da WM ist. Und ganz ehrlich, ein Kanadier aus Ottawa auch nicht. Den Punkt
sehe ich, ja. Also es sind, ja klar, natürlich sind es die Wettenwege, aber ich finde auch, es war halt auch so ein steriles Hochglanzprodukt. Und ich finde, so eine EM ist schon ein Hochglanzprodukt. Aber ich finde, da war wenigstens noch ein bisschen Herz und Leidenschaft und es war noch ein bisschen eckiger und kantiger. Aber so die WM ist also wirklich so spätestens seit 2018 wirklich so ein richtig steriles Hochglanzprodukt. So, wenn du mal zurück, überleg doch mal zurück, so sieht Afrika 2010. So permanent ohrenbetäubender Vuvuzela-Lärm. So Brasilien, die Hälfte der Spiele versinkt in irgendwelchen monsunartigen Regenfällen. So, da waren nur so richtig Ecken und Kanten. Und jetzt, das sind so, dieses Finale war der Höhepunkt von durchorchestrierter Scheiße. Und das hat sich genau in dem gezeigt, wie du es gesagt hast, indem sich ein Tom Cruise dahinstellt und irgendeinen Kack erzählt.
Ja,
und
aber
je länger ich rede, desto mehr versteife ich mich.
Ja, aber ganz kurz, ich will da, Noah, ich lass dich gleich sprechen, weil ich habe gesehen, dass du was sagen willst. Ich würde auch sagen, es ist ein Zeichen dafür, dass wir älter werden. Du lässt dich halt nicht mehr von dem Zauber des Fußballs so in seinen Bann ziehen. ist zumindest mein Ding. Also ich kann jetzt nicht mehr offenes Herzens manchmal sagen, wenn ich gefragt werde, wer ist dein Lieblingsspieler, nenne ich ja keinen 20-Jährigen als fast 27-Jähriger, weil es komisch ist.
Ich habe Nico Schlotterbeck als Lieblingsspieler.
Stark. Nee, also ich verstehe deinen Punkt, aber wenn du coole Bilder willst, dann guck doch vielleicht in die Länder, die sich über die WM gefreut haben, weil das war nice.
Ja, natürlich.
Norweger wurden empfangen von halbes Land war da, die Paraguayer
haben nach unten. Stopp.
Also das war ja krass.
Das war überhaupt nicht mein Punkt, das war ja gar nicht mein Punkt. Darum ging es mir nicht. Das waren schon geile Bilder, die man da gesehen hat, auch wenn irgendwie eine Korrespondentin auf einmal in Curaçao stand und das ganze Land steht Kopf, weil sie ein Tor geschossen haben gegen Deutschland. Aber die waren ja nicht vor Ort, das ist ja nicht dieses versammelnde Element so. Und das ist natürlich schon auch ein Stück weg dem geschuldet gewesen, dass A, dieses Turnier halt in drei Ländern stattgefunden hat und eines dieser Länder ist halt auch noch, was weiß ich, so groß wie 84 Europa. Milliarden mal Deutschland. Ja, eben so. Ja. Also deshalb.
Also ich glaube, ein Fakt ist schon, und das muss man jetzt auch sagen, ist, dass Deutschland so früh raus ist und so. Also das ist, wenn Deutschland, keine Ahnung, so ein Stint wie Norwegen hinlegt, so ein Run, dann reden wir da über ein ganz anderes Turnier, das muss man auch sagen. Safe. Aber ich stimme dir schon zu, weil das ist schon beängstigend seit der WM 2018, kann man schon wahrscheinlich ziehen, die Linie, dass es halt eben ein Hochglanzprodukt ist. Es darf irgendwie gar nichts mehr falsch laufen und es ist auch.
Nee, es ist durchorchestriert.
Genau, ja, das haben natürlich auch solche Sportevents bei an sich. Die müssen auch durchorchestriert sein, weil sonst funktioniert es.
Zu ihr.
Ja, aber das muss ja. Ich finde, das ist ein Vorwurf, der so ein bisschen Lash ist, weil so natürlich muss es ja geplant sein. Also das muss einfach auch gut ablaufen, sonst funktioniert es halt auch nicht, sonst wird es chaotisch. Aber ich finde halt, dass das Image oder das, was über, also welche Bilder eben übertragen werden, da ist halt fast nichts mehr, und das ist eher das Problem, finde ich, es wird halt fast nichts mehr dem Zufall überlassen. Also das, was praktisch gesendet wird und was zum Beispiel, so kleine Indizien, die mir jetzt aufgefallen sind, zum einen ist ja das Intro, es gab gar kein Intro, keine Intro-Musik. Also zum Beispiel bei der EM in Deutschland gab es ja ein relativ animiertes Intro, was zum Logo von der EM geführt hat. Das gab es gar nicht. Es gab nur diese komischen Teile, die sich bewegt haben. Das ist eine Sache. Und zum anderen auch hatte ich das Gefühl, dass zum Beispiel die Journalisten, auch gerade vom Öffentlich-Rechtlichen, so dermaßen eingezwängt im Stadion saßen, die hatten gar keine Bewegungsfreiheit. Also solche Sachen, also kleinere Sachen, die halt mir wieder gezeigt haben, es geht nur noch um die FIFA. Also die FIFA macht es der FIFA willen. So auch die Flaggen bei der Eröffnung und bei der Halbzeitshow. Also das war schon sehr, sehr FIFA-zentriert. Und das hat mich dann fast am meisten gestört, dass es halt irgendein Verband ist, der halt da irgendwie aus Kohle, also das ist jetzt auch wieder hier Captain Obvious, aber der um der Kohle willen halt das ausrichtet. Aber so halt, ja, leider Gottes einfach komplett verliert, den Fokus verliert, worum es eigentlich geht. So, das ist Zum Ende der Folge wahrscheinlich auch so ein komplett random Take, aber so fühlt sich's halt
aber
an.
Aber weißt du, dass man auch irgendwie irgendwann gar nicht mehr, es war gar nicht mehr nachvollziehbar, mit welchem Ziel und mit welchem Zweck überhaupt, aber dass man irgendwie alles verändern musste. Man musste irgendwie alles anders machen, bis hin zu der Tatsache, dass nicht mehr nur 11 Spieler da stehen und dass die auch nicht gerade aufgereiht sind und in so einem weirden Bogen steht mit 84 Mann und dieser Handshake-Prozess allein 20 Minuten gedauert hat. Das ist halt eine Kleinigkeit, aber warum ändert man denn so Sachen? Ich hab's nicht gecheckt. Also für was? Und dann diese Kack-Hydration Break auch noch. Also wirklich, das ist das, was ich meine. Es war halt irgendwie so ein ganz anderes, es war eine ganz andere Veranstaltung als so ein Bundesligaspiel.
Ja gut, das ist es sowieso. Aber ich meine, das ist auf jeden Fall angepasst an die amerikanischen Verhältnisse, weil das war ja auch uns klar. Und das, ich eben, es ein bisschen wissen, gerade ist das ja auch okay. Ich finde auch, dass manche Sachen jetzt, die waren halt zwar anders, aber jetzt auch nicht bedeutend schlimmer. Ich glaube, die Hydration Break hat halt diesen ganzen Spielfilm verändert. Deswegen muss man da auch wirklich nochmal anders drüber sprechen. Ja, ich glaube, am Ende müssen wir schon darüber sprechen, dass es insgesamt natürlich super geile Geschichten gab. Norwegen, Schweiz, Curaçao, Kap Verde und so weiter. Aber dass natürlich eine Entwicklung da ist, die ungünstig ist für den Fußball. Das ist einfach Fakt. Und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich besser wird.
So, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Strich drunter. Wir setzen jetzt einen Punkt. WM 2026 zu den Akten, setzen 6. Danke dafür. Setzen 6 eigentlich eher an die Nationalmannschaft gerichtet. Danke dafür.
Dai.
Oh, ein spannender Fakt, der mir noch ganz kurz aufgefallen ist. Das habe ich gestern mit Premium Chaya auch hier besprochen. Dieses weirde WM-Lied von den Amis, das wie so eine Cheat-Werbung klingt.
Ja.
Das fand nicht mehr statt.
Verschwunden. Ja.
Das Lied nirgends, kein einziges Mal.
Ja,
wo war dieses Lied?
Three before.
Wisst ihr, was der Mandela-Effekt ist?
Nee.
Noch nie gehört. Der Mandela-Effekt ist, wenn im allgemein verbreitet eine Sache so klar, also beziehungsweise wenn alle sagen so, hey, der Monopoly-Typ, ihr kennt ja Monopoly, dieses Spiel. Der Monopoly-Typ, der hat ein, wie heißt das, Gockel, wie heißt dieses Ding?
Monokel.
Monokel. Und alle sagen das die ganze Zeit, dann denkst du die ganze Zeit, der hat Monokel, aber er hat keins. Das ist ein Mandela-Effekt. Okay, also wenn Sachen in deinem Gehirn oder beziehungsweise im Gehirn von den meisten Leuten so eingespeichert sind, die aber gar nicht so sind, wie sie sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Song ein Mandela-Effekt ist. Den gab es eigentlich nie.
Es war am Ende des Tages war es wirklich einfach nur eine Ford-Werbung für den neuen Pickup oder irgendwie sowas.
Ja, nee, aber ist mir gestern auch aufgefallen. Aber ich muss sagen, ich mag den Song nach wie vor.
Na wunderbar. Also in Hannes Playlist bleibt er auf jeden Fall bestehen. So. Brian, vollende die WM mit dem finalen Resümee von unserer legendären Kicktipp-Runde.
Ja, zum Abschluss an unsere legendäre WM-Runde, Kicktipp-Runde, möchte ich noch einmal sagen, dass ich souverän vor euch beiden liege und euch beide hinter mir gelassen hat. Ja, danke. Aber wir sind alle drei scheiße. Das kann man so festhalten.
Ganz kurz, bin ich der Einzige, der den Weltmeister richtig getippt hat?
Nee, ich habe auch Spanien.
Ich habe England. Okay. Ja.
Und Mbappé? Ich habe auch Mbappé, also Frankreich als die Nation mit dem Torschütze.
Weiß ich gar nicht auswendig.
Naja, ich habe da auch England getippt. War jetzt auch nicht so richtig mit Kane, wobei der hat auch einige Tore geschossen. Zum Abschluss kommen wir an das Triple, an das Treppchen. Da ist auf Platz 3 der Bestrafer, hat sich nochmal vorgedrängelt. Da Glückwunsch gehen raus. Und auf Platz 2 ist Franzi mal wieder. Das ist jetzt ja nichts Neues, kennen wir ja schon. Auch da liebe Grüße. Und an Platz 1 an Brettl natürlich herzlichen Glückwunsch für den sehr, sehr souveränen Sieg am Ende von unserer kleinen, aber feinen Kicktipp-Runde. Und jetzt komme ich auch noch zu der kleinen Besonderheit. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das sage. Franzi und Brettl sind ein Pärchen und wohnen zusammen in Leipzig. Liebe Grüße gehen raus. Ist natürlich überragend, dass wir hier an der Stelle nur an eine Adresse das Geschenk versenden müssen.
Da wird doch mit gezinkten Karten gespielt hier. Da wird doch hier Wettbewerbsverzerrung. Die haben sich da abgesprochen. Das ist doch Quatsch.
Aber irgendwie freut es mich schon auch sehr. Das ist schon eine Besonderheit. Das muss man auch erstmal hinkriegen, finde ich.
Das muss man erstmal hinkriegen. Herzlichen Glückwunsch an euch drei da draußen. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, die ihr mitgemacht habt. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. War eine sehr, sehr große Runde. Und ihr wisst ja alle, nach Kicktipp ist vor Kicktipp. Bleibt auf der Hut. Vielleicht wird es mal wieder eine Kicktipp-Liga geben. Vielleicht auch nicht. Ihr werdet schon sehen. Falls ja, macht wieder aktiv mit. Ihr Lieben, wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr auf meiner und ich würde sagen, jetzt, wo wir die WM abgerappt haben und bevor wir in die wohlverdienten 5-6 Wochen Sommerpause gehen, auf was freut ihr euch an der Bundesliga-Saison 2026-27? Der FC Bayern hat ja schon große Verpflichtung getätigt, der FC Schalke hat schon große Verpflichtung getätigt. Freiburg hat zumindest große Verpflichtungen verkauft, also große Transfers freigegeben. Somit stimmt zumindest mal das Konto beim SC. Auf was freut ihr euch denn jetzt kommende Saison? Komm, Brian, der Geldsegen ist schon da.
Also beim SC Freiburg freue ich mich natürlich weiterhin, dass wir die Chance haben, international zu spielen in der Conference League. Und ich freue mich in der Bundesliga natürlich auf meinen geliebten Schalke 04. Also ganz ehrlich, Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, das wird auch diesem Podcast zu mehr Qualität verhelfen, wenn du nicht immer über die zweite Liga hältst, wenn wir nicht mehr so häufig über die zweite Liga sprechen müssen.
Ja, Ades, wie geht's dir? Freust du dich auch auf die Conference League?
Ja, nee, ich muss sagen, dieses Jahr sieht es wirklich danach aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Das ist immer das erste Ziel. Das ist auf jeden Fall fest. Ich bin sehr gespannt, was mit Olise passiert. Der Wechsel zu Real Madrid scheint ja nicht so unrealistisch zu sein, nicht so unplausibel. Ich freue mich auf die Fortsetzung von dem Company-Projekt, weil das macht Bock. Die spielen starken Fußball. Ich freue mich auf Nene Brown auf der linken Außenseite. Ja, bin gespannt, was mit Davis passiert. Bin echt gespannt, was mit Davis passiert. Super verletzungsanfällig. An sich ein kleiner Goat auf der Seite, aber konnte ja jetzt auch in der WM super wenig spielen. Aber ich muss gestehen, es wird für mich ein bisschen schwer, mich wieder auf Clubfußball zu freuen, weil ich die WM dann doch sehr, sehr genossen habe, unter Anführungsstrichen. Und ganz ehrlich, als Bayern-Fan, ich freue mich auf die Champions League. So, Bundesliga, klar, kann wieder interessant werden, aber wir gewinnen wahrscheinlich wieder am 26. Spieltag.
Mhm.
Ja, das ist ja klar.
Hannes, also, wenn du dir das neue Auswärtstrikot nicht kaufst, dann möchte ich mit dir nicht länger befreundet sein.
Es ist hot, aber ich muss sagen, das Heimtrikot ist auch sexy. Das Heimtrikot ist auch sehr sexy. Doch, doch. Ich habe es an meinem Bruder gesehen am DFB-Pokal-Finalwochenende. Es ist schon sehr schön. Also es ist echt ein geiles Trikot.
Ah ja. Also, weil ihr auch so lieb gefragt habt, ich freue mich auch, dass wir die Chance waren auf die europäischen Plätze, zumindest in die Conference League. Ich habe da schon sehr große Hoffnung. Ich glaube, Conference League wird es mindestens werden, wenn nicht sogar, ich glaube, dass wir schon wieder in der Königsklasse angreifen werden. Das ist ja eigentlich unser Maßstab, an dem wir uns schon orientieren müssen. Genau, wir marschieren jetzt einfach durch. Einmal ganz kurzer Trikot-Rant. Guckt euch mal das Schalke-Trikot an, der Ärmelsponsor. Ey, das ist so deplatziert. Warum macht man bei Schalke auf ein blaues Trikot einen gelben Ärmelsponsor? Da hat die Marketingabteilung komplett geschlafen. Und ansonsten muss ich sagen, freue ich mich über unsere Verpflichtungen. Robin Gosens in the Hood. Bin ich mal ganz gespannt. Das, ja, ich weiß nicht. So geht's mir auch, Hannes. Ja,
es ist, also ich freue mich für euch, weil er cool ist, viele Trikoterlöse, bla bla, aber ja. Union Berlin war ein relativ unerfolgreiches Projekt.
Nee, das war eine Marketingverpflichtung, weil sie mit dem, glaube ich, Trikots verkaufen, wie dumm und dämlich. Also ich glaube, sportlich wird das. Ich freue mich, wenn er mir das Gegenteil beweist, aber ich glaube, sportlich wird das nicht die Höhe. Und ansonsten freue ich mich, Hannes, dass wir am zweiten Spieltag zusammen schauen, wie am Samstagabend um 18.30 Uhr der FC Bayern München die Veltins Arena kurz und klein schlägt und Olise Robin Gosens mehr Knoten in die Füße spielt, als Cem Özdemir in Brezeln gewickelt hat beim letzten Landtagswahlkampf. Aber, naja, wir werden sehen.
Den hat er lang geübt. Ah.
Wir werden sehen. Nein, ich freue mich. Klassenerhalt ist drin und ich habe auch echt Bock. Ich freue mich drauf, mit euch einfach wieder um 15.30 Uhr Fußball schauen zu können. Und ich bin wirklich, wirklich sehr hyped auf Vereinsfußball.
So. Nice. Das war's.
Ihr Lieben, damit machen wir einen Strich drunter. WM-Spezial ist durch. Dreierkette VBH WM Staffel 4 ist damit auch durch. Wir hängen jetzt alles an den Nagel für die nächsten Wochen. Und dann schauen wir mal, was sich so ergeben wird. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören. Und das spätestens am, ich glaube, das ist dann der 31. August. Da müsste dann der erste Spieltag gespielt sein. Oder? Geil.
Wunderbärchen, sage ich dazu.
Wunderbärchen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt die freie Zeit. Ich bin froh, dass ich euch beiden für die nächsten 5 Wochen nicht hören muss. Und ansonsten macht es gut.
Macht's gut, Jungs. Danke euch. Ciao, viel Spaß. Ciao, ciao.